Das habe ich aber erst in diesem Jahr entschieden, dass ich zum Beispiel auch niemals nach Dubai fliegen werde.
Also mein Vater war da realistisch und ich hatte mich so gefreut über dieses Tor.
Ich dachte, das wäre eine Satiremeldung.
Das ist ja jetzt schon sehr fußballlastig.
Ja.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Hallo aus Solingen, liebe Zuhörer.
Moin, moin aus der Fußballstadt Lübeck. VfB Lübeck, zwei Siege in Folge. Spielen wir das Orakel. Wir zeichnen nämlich, wir sind ja für Transparenz, anders als,
wir sind
als
für Transparenz,
bei manchen Profifußball.
Genau.
Aber der VfB Lübeck hat gestern Viktoria Köln besiegt. Gestern war ja Samstag. Und weil wir heute ja aufzeichnen, Donnerstag haben sie gestern auch noch Rostock 1-0 besiegt. Also ich hoffe, die Zahlen stimmen. Werden wir sehen.
Ja, also das ist ja jetzt schon sehr fußballlastig.
Ja, du hast Zufall.
Kann das sein, dass da irgendwie was, reiner Zufall natürlich. Das ist natürlich die Frage. Aber bevor wir dann zu diesem Thema kommen, das ja anscheinend irgendwie mit Fußball zu tun hat. Andreas, was trinkst du heute? Ich habe es ja schon gesehen, das ist wieder irgendwas Langweiliges.
Ja, heute ganz sportlich.
Ne? So eine Mandarinschorle
eine
oder so.
Zuckerfreie Limonade. Ich sage den Namen nicht, weil wir wollen ja auch noch für Werbung offen bleiben.
Das ist ja, wie sagt man, also es gibt Teile in Nordfriesland, da sagt man zu alkoholfreiem Bier ein kastriertes, wenn man kastriert ist. Und daran musste ich jetzt gerade denken, bei zuckerfrei, aber tatsächlich,
wie war das kleines alkoholfreies Alster, wie kann ich ein Bier dreimal in einem Satz beleidigen? Ne?
auch nicht schlecht. Also, okay, ich mach's jetzt noch ein bisschen schlimmer,
ja,
denn
was
du musst
du
mich
denn
jetzt auch fragen. Ich trinke heute ein Kölsch.
Ein Kölsch, Junge.
Ja, also bei uns sagt man auch Pisse in Reagenzgläsern, aber das, wir schneiden ja nichts, tut mir leid, entschuldige ich mich jetzt schon für.
Du kannst ja leider im Moment nicht, ist ja gar nicht so weit, kommt. Das Stadion von der Kölle, ne? Von der Kölsche Jugend.
Ja, genau. Na, ja.
Aber kannst ja nicht rein, ist ja im Moment Geisterspiel.
Ja. Genau, aber wir steigen jetzt eine, beziehungsweise fast sind das ja fast schon zwei Stufen höher, denn heute dreht es sich bei uns um die Fußball-Weltmeisterschaft. Andreas, gib uns doch mal eine kleine Einführung, denn es ist ja nicht irgendeine Fußball-Weltmeisterschaft, die nächstes Jahr wahrscheinlich auf uns wartet.
Genau, das wird dann eine Weltmeisterschaft sein, die irgendwie in der Adventszeit oder rund um Weihnachten stattfinden soll. Da wünscht man sich dann manchmal doch noch eine Verlängerung der Pandemie. Nein, natürlich nicht. Aber es wird also, es soll in Katar stattfinden. Das ist ein Emirat. Das ist ein Wüstenstaat halt.
Ein Wüstenstaat.
Ich finde jetzt nicht so, kommt nicht so mega charmant rüber, wenn man so darüber liest. Ne? Also,
richtig,
ich hatte so, es hatte Oliver Wurm, so ein ganz bekannter Fußballautor und Verleger, der hat ja auch getwittert jetzt in den letzten Tagen. Ich glaube, es war Olli. Ich hoffe, jetzt tue ich ihm nicht unrecht. Aber dass es mindestens 6500 gute Gründe gibt, eben diese WM zu boykottieren. Also 6500 Menschen sind, das ist wohl gesichert, also Sklaven gewesen und sind dort gestorben, sozusagen bei den Bauarbeiten.
Ja. Also genau dieses Image wollen die ja so ein bisschen aufpolieren. Ich habe ja auch so ein paar Fun Facts. Also die haben wohl das größte Erdgasvorkommen dieser Welt und das reicht noch für 160 Jahre. Die werden also wahrscheinlich, wenn bis dahin nicht irgendwas anderes passiert, werden die 160 Jahre noch sehr, sehr wohlhabend sein.
Kommt mir gerade blöder Gedanke. Stell dir mal vor, Andi Scheuer bleibt aus irgendwelchen Gründen in der Politik. Jetzt darf er ja, glaube ich, irgendwie, was war jetzt ja gerade heute, ist Sonntag schon wieder ein alter Hut, aber dass er die Taskforce leiten darf, ich dachte, das wäre eine Satiremeldung. Aber jetzt stell dir mal vor, der bleibt Verkehrsminister, dann kriegen wir irgendwann eine Pipeline aus Katar mit Gas.
Ja, das wäre ja, das wär ja
so
auch
ähnlich. Oh Gott.
Warum? Ja, das kann natürlich sein. Mal sehen, was Gerd Schröder dazu sagt. Aber
Desert One.
Als wir geboren wurden, was ja auch noch nicht so lange her ist, also Anfang der 70er.
Bei dir 70er, bei mir waren es eher die 80er. Also, ach nee, da war ich eingeschult. Ach, na, auch nee, na gut, okay.
Da war es noch ein britisches Protektorat, ein anderes Wort für Entwicklungsland, bis man dann auf diese immensen Erdschätze stieß oder wie sagt man dazu, Gas und Öl auch. Also da ist schon eine Menge Holz und die leisten sich zum Beispiel auch, da gibt es eine schöne Doku, die verlinken wir euch selbstverständlich auch in den Shownotes, zum Beispiel leisten die sich auch ein Sinfonieorchester. Ja. Und da ist auch eine Deutsche, die da arbeitet und die sind natürlich privilegiert. Es gibt, es gibt 300.000 Einwohner und 2,4 Millionen Arbeitsimmigranten sozusagen. Ja. Aber wir starten am besten gleich mal durch.
Komm mal mit der ersten These raus sozusagen.
Genau, ich eröffne
die Lichter Runde 1. Mit der Punkt, hau sie rein.
Ich sag erstmal Prost, bevor Prost. Ich sie kicke. Ja. Oh, das ist jedes Mal eine Überwindung. Also die These 1 ist im Grunde, fangen wir so langsam an, Fußball und Moral ist ja die große Überschrift im Zeichen von Katar natürlich, aber auch insgesamt, wo steht der Fußball? Werden Fußballer in der Corona-Krise bevorzugt? Friseur, Reisen ist natürlich auch schon ein bisschen veraltet, weil die Friseure ja seit 1. März wieder geöffnet haben, also erst seit ein paar Tagen, aber auch Reisen. Und sind sie ein gutes Vorbild, zum Beispiel umarmen auf dem Platz oder weil die Trainer ja geimpft sind, müssen sie keine Masken tragen oder wie siehst du das, Andreas?
Ja, die sind natürlich privilegiert, die sind bevorzugt und da würde ich mir einfach mehr Demut wünschen. Das ist einfach traurig, wenn man das sieht, wie selbstverständlich das hingenommen wird. Klar, es geht so ein bisschen nach dem alten Ding Brot und Spiele. Man hat einfach gesagt, wir machen sowas. Es ist auch unterhaltsam und ich bin auch ehrlich, vor einem Jahr so im Lockdown oder auch als es dann losging wieder mit der Bundesliga, die waren ja auch erst, glaube ich, komplett raus. Und als es dann losging, war ich auch ganz froh, dass ich es wieder sehen konnte, obwohl es macht mir nicht den Spaß. Also ich gucke mir gerne noch so zweite, dritte Liga an, auch mal erste Liga, aber ehrlich gesagt, es macht keinen Spaß. Weil das ist kein richtiger Fußball mehr, finde ich, wenn so diese Atmosphäre. Und wie gesagt, das ist irgendwie, es fühlt sich falsch an.
Und glaubst du, dass das auch so ein bisschen nach dem Motto Brot und Spiele, wie du schon sagtest, auch so ein bisschen so ein Beruhigungskonzept ist, nach dem Motto Hauptsache der Sport läuft, weil es laufen ja sehr, sehr viele Sportveranstaltungen und ich glaube bei den Australian Open zum Beispiel gab es ja auch, wo sie dann alle in Quarantäne mussten, ein Drittligist, glaube ich, ist das jetzt, der auch, wo es irgendwie 9 Corona-Fälle gibt, also so prickelnd ist das alles nicht, oder?
Nee, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, also zu Anfang war ich noch sehr dafür, weil ich das Hygienekonzept, ich habe da mal so reingelesen, auch überzeugend fand und sie haben es auch ganz gut hingekriegt. Ja. Aber wenn du dann siehst, und für mich ist es so gekippt mit dem, du weißt ja, du, genau wie du, bin ich ja bekennender Bayern-Fan. Ne?
Ja.
Und das hat aber jetzt echt so sehr gelitten, muss ich ehrlich sagen. Also auch gerade diese Geschichten mit Rummenigge, der ja sozusagen in meiner und unserer Kindheit ein Held war, muss ich einfach so sagen.
Ja,
ne?
Absolut.
Und was der, wenn der den Mund aufmacht, mir wird schwindelig. Ne? Also es wird mir wirklich, warum sabbelt der diesen Mist? Ne? Also
das ist ganz schlimm.
Ja, es ist.
Also, naja, da kann ich wirklich kurz, da passt wirklich kurz meine ganz kurze Geschichte, wie ich FC Bayern-Fan geworden bin, weil die Leute schütteln ja regelmäßig den Kopf. Du kennst das sicherlich auch, wenn man sagt, wie kann man als in Nordfriesland aufgewachsener FC Bayern-Fan werden? Das kam ganz einfach, die WM 82, da spielten Breitner und Rummenigge in der Nationalmannschaft und das habe ich gesehen in Dänemark, im Ferienhaus haben wir das gesehen. Ich glaube, Endspiel war irgendwie 3-1 verloren.
Gegen Italien.
Italien.
Breitner hat einen Elfmeter verwandelt, so was weiß ich noch.
Komisch. Genau. Und da habe ich ganz doll gejubelt, weil mein Vater sagte, das schaffen die sowieso nicht mehr. Also mein Vater war da realistisch und ich hatte mich so gefreut über dieses Tor. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, toll, ach so, und dann habe ich später rausgefunden, da war ich ja 10, okay, es gibt noch eine Bundesliga und die spielen bei FC Bayern München, Rummenigge und Breitner und seitdem bin ich einfach Bayern-Fan. Und das kriege ich leider auch nicht mehr raus, muss ich so sagen, aber das ist halt so. Ja, bei dir wird es ja ähnlich sein.
Ja, richtig, ja. Und das
genau.
waren einfach, ja, das war auch so mein erstes Bewusstes. Also ich glaube 1980 die EM Italien schon ein bisschen mitverfolgt, aber noch nicht so doll. Aber 82 war es dann auch bei mir so und mein Opa war eben Bayern-Fan und schwärmte immer von Rummenigge und Breitner. Und
ole, ole,
das ist für mich ole, auch ole, nach wie vor. Mein Bruder ist HSV-Fan, er kann nichts dafür. Du kannst es dir nicht aussuchen, das ist klar. Aber es ist eben jetzt, also um auf das Thema zurückzukommen, du hattest ja auch in den Thesen beschrieben oder in der These beschrieben, umarmen auf dem Platz. Auch da bin ich so hin und her gerissen. Klar, die sind ja getestet, sind Mannschaftskameraden, aber muss, also aus meiner Sicht könnte da ein bisschen Zurückhaltung gut tun.
Na, also ich finde das ganz schlimm. Ja, also ich finde das ganz, also wie du schon sagst, so zwiegespalten. Ich hatte jetzt gehofft, du bist so ein bisschen mehr so sagen, ja, die sind ja getestet und so, weil du hast ja auch mal dazu einen Tweet gepostet, das mit Rummenigge und Vorbildfunktion. Ich finde sehr wohl, dass die eine Vorbildfunktion haben und auch eben dieses Umarmen, das wird letztendlich, schlägt das dann um, dass man sagt, ja, die sind so privilegiert und auch beim Jubeln auf dem Platz kann man sich Himmel, Herrgott ein bisschen zusammenreißen, finde ich. Also das macht einfach ein schlechtes Bild, finde ich persönlich. Nicht, aber das wird jeder anders.
Ja, und es ist halt einfach so es ist ein Riesengeschäft, das wollen wir nicht vergessen, es geht hier um Milliarden.
Richtig,
und wenn man das jetzt lahmlegt, es geht ja nicht nur um die 10 Millionen, die Manuel Neuer verdient, sondern es geht ja auch um viele Arbeitsplätze, die da dranhängen, ne, rundherum. Also von daher, ja, ich habe ein gewisses Verständnis, aber ich finde, sie haben es nicht besonders gut gemacht und nicht besonders charmant gemacht. Also wenn ich Gastronom wäre, Einzelhändler, die jetzt ja zum Glück auch wieder aufmachen dürfen zum Teil, oder Hotelier, ich würde kotzen.
Ja.
Also muss ich echt sagen. Ja. Das ist einfach.
Ja, natürlich. Aber das ist wieder dieses ewige Thema. Genau. Also das passt ja aber auch ganz gut in die nächste Runde, die ich hiermit eröffne. Paris Saint-Germain, ich habe lange dafür geübt, das auszusprechen.
Sehr gut, da muss ich es nicht sagen.
Oder auch Manchester United oder eben auch der FC Bayern München kooperieren mit Scheichs und Wüstenstaaten. Und hier eben die Frage, sind solche Kooperationen zum Beispiel eben mit Katar und dem FC Bayern unter moralischen Gesichtspunkten vertretbar, Andreas?
Nein. Also ich würde sagen, nein, auf gar keinen
Fall.
Okay,
nächste These.
Ja. Nee, ich finde es wirklich unangenehm. Und ich finde, dass man als FC Bayern, das ist ein Verein, der aus eigener Kraft groß geworden ist, der auch sich teilweise gute Sponsoren gesucht hat. Aber ich verstehe nicht, warum man sich mit diesen Menschen dort einlassen muss. Also ich würde, natürlich kann man sagen, wir wollen Geschäfte machen. Und das hat wohl die Kanzlerin ja auch mal gesagt, dass es sinnvoll ist über Handelsbeziehungen und so weiter. Nur ich denke, hier muss irgendwo mal Schluss sein. Und da können wir einfach sagen, nein, wir wollen das nicht. Ne, wir wollen nicht das unterstützen.
Alleine,
also ich persönlich habe für mich auch entschieden, das habe ich aber erst in diesem Jahr entschieden, dass ich zum Beispiel auch niemals nach Dubai fliegen werde. Also zumindest jetzt
Dubai
in nächster Zeit
geht
nicht.
Geht gar nicht. Also das wäre nochmal eine Sonderfolge.
Ja, ich muss aber sagen, das ist eigentlich ganz cool. Also so, da Freunde sind da auch schon mal hingeflogen. Ich will das auch gar nicht verurteilen. Und so gerade, wenn man im Winter wegfliegen will, 6 Stunden Flug, das ist eigentlich schon ganz geil. Ne? Also wenn du da
so nah ist das.
Ja,
guck
mal, das ist also, das ist schon. Ja. Ja, und du hast da garantiert Sommer im Winter, also sprich zu unserer Winterzeit. Und ja, hat schon was, ne? Wenn du jetzt auf die Kanaren fliegst, bist du 5 Stunden unterwegs, da hast du 18 Grad Nieselregen.
Aber es ist alles künstlich. Es ist alles. Ja. Aber da machen wir nochmal eine Sonderfolge, finde ich. Dubai, das verdient nochmal.
Also ich habe was, um zurückzukommen in den anderen Wüstenstaat Katar. Ich habe überhaupt, ich verspüre null Vorfreude auf die WM. Also ich möchte das auch, habe ich ja eben schon gesagt. Also ich möchte das, wenn ich irgendwie kann, werde ich das boykottieren. Also wenn ich beruflich mal ein Spiel gucken muss, dann ist das so. Aber ich glaube, privat, ich will nicht zu viel versprechen, aber ich habe keinen Bock auf diese WM. Absolut nicht, gar nicht.
Bis dahin kann natürlich auch noch eine Menge passieren, aber wir halten fest, es ist immer noch unter Strafe gestellt, Homosexualität.
Ja.
Und in einer Ehe vor Ort gilt theoretisch immer noch die Todesstrafe. Also das wollen wir festhalten. Und das ist eben die Frage zu sagen, ist das. Und dann hat die in der Doku hat dann die die Dame, die im Symphonieorchester gespielt, ja, das sind halt die Regeln hier. So, ja, dann sage ich, naja, das ist so ein bisschen leicht gesagt, finde ich. Ja. Ich finde auch, dass das eine Minusgeschichte ist, vor allen Dingen ins Trainingslager dahin zu fliegen als FC Bayern. Früher die Nationalmannschaft ist nach Malente, wir erinnern uns, die ist nach Malente gefahren. Ne? Ich weiß nicht, natürlich sind das andere Zeiten oder Zeitgeist, aber Himmel, Herrgott, muss man dafür nach Katar fliegen, nur weil das der Kooperationspartner ist.
Und so eine Sache wie diese Club-WM, also das ist so, also den Titel zähle ich auch nicht mit. Ne? Also ich weiß nicht, wir haben jetzt mit, glaube ich, 6 oder 7 Titel geholt, aber der zählt echt nicht mit. Also
Der zählt echt nicht mit. Okay.
Ist ja auch im Grunde viel schon zu gesagt worden, Menschenrechtsverletzungen, das ist einfach Mist und ich, nein, ich möchte das nicht.
Ja, und vor allen Dingen unter den aktuellen Covid-Geschichten ist es eben auch so, dass natürlich auch diese Arbeiter, die da unter sehr fragwürdigen Umständen arbeiten, da versucht man jetzt auch so ein bisschen zu polieren, also dazu sagen, ja, die werden ja auch gut versorgt und dies und das und da gibt es wohl auch Stimmen, aber es ist eben alles nicht so wirklich, und zu sehen auch, welchen Einfluss die haben, die sind zum Beispiel Teilhabe an der Londoner Börse, drittgrößter Aktionär bei VW und sind auch engagiert bei Siemens und der Deutschen Bank und Hapag-Lloyd. Also man sieht also schon, und dann eben diese Kooperation mit dem FC Bayern. Und ich finde, das ist das falsche Signal. Die wollen sich halt überall einkaufen und dann sagen, guck mal hier, wir sind ein fortschrittliches Land und bla bla bla. Und
ich habe ja auch die Hoffnung, dass dann durch Handelsbeziehungen etwas besser werden kann. Ne? Und ich will auch nicht sagen, ich habe auch nichts gegen einen, ich weiß nicht, sag mal, Katari, also gegen einen Menschen oder so, ne?
Darum geht es überhaupt nicht.
Aber es geht um dieses Staats, um dieses System. Ne? Wir dürfen als Menschen aus dem Westen ja vielleicht auch nicht immer so arrogant sein, dass alle unser System aufgestülpt bekommen.
Ja,
das ist auch nicht Ziel.
Keine
aber
Frage.
Ich finde es einfach so, es ist so entwürdigend und auch so Rückschritt. Also, ne, es ist so, diese ganzen Geschichten, was du schon sagst, homophob und ich möchte.
Naja, ist es das, was ich sagen darf, dass ich das nicht gutheiße und dementsprechend das nicht unterstütze. Ich glaube, das darf man heutzutage sagen, korrekterweise.
Das darfst du mit Sicherheit sagen.
Ich möchte nicht als Entwicklungshelfer nach Katar gehen, die sollen ihr Kram selber machen. Ja. Und wenn das für die so okay ist, ist es gut. Ich heiße das trotzdem nicht gut, dass das da so ist.
Und deswegen ist diese These im Grunde beantwortet. Ich denke nein.
Genau.
Und die FIFA ist einfach korrupter Sauhaufen, da muss man einfach so sagen.
Kann man so sagen.
Lass ich mal
haben
so
wir eigentlich haben wir eigentlich Anwälte für unseren Podcast?
Weiß
oder
ich
hast
nicht.
Du eine, hast du eine Rechtsschutzversicherung?
Schneiden wir raus. Ach nee, wir schneiden ja nicht.
Ja, wir schneiden ja nichts. Okay, damit kommen wir zur dritten These. Wie könnte ein gesunder Fußball der Zukunft aussehen? Und jetzt bin ich natürlich gespannt. Wie könnte das aussehen? Also Uli Hoeneß hat ja mal gesagt, ja, mit 8 Euro in der Westkurve ist das halt nicht zu machen, als sie das Stadion da gebaut hatten und als die eigenen Fans den FC Bayern München kritisiert haben. Also, dass man sagt, okay, natürlich wie auf dem Bolzplatz früher kann es nicht sein, aber tatsächlich ist ja dieser internationale oder europäische Fußball in der Kritik, dass man sagt, also ich nenne jetzt mal so ein paar plakative Stichworte, Geld schießt Tore und wenn da dann irgendwie die Stars eingekauft werden und ähnliches. Nun bist du mehr Fußballfan als ich. Ich verfolge das auch, aber ich habe die Zusammenhänge vielleicht nicht so drauf. Deshalb geht hier an dich der Stab als erstes über, Andreas.
Ja, also das Wort, das kennen wir noch aus unserer gemeinsamen D-Jugendzeit. Thomas und ich haben ja mal beim TSV Wiedinghade zusammen gespielt. Unser erstes
zwei,
gemeinsames
ne?
Spiel.
TSV Wiedinghade 2. Ne?
Ja, war D-Jugend 2. Ja. Ne? Ja, ja.
Haben wir zusammen tatsächlich
gespielt?
Wir haben gespielt?
Ein Spiel, das ich war, glaube ich, dein erstes Spiel. Da, du warst als Torwart ausgebildet und warst aber als Abwehrspieler eingesetzt und dann ging der erste Schuss aufs Tor und du hast ihn weggefangen.
Ja, stimmt. Da war das hier mit Heiko Aschen.
Ja, genau.
Und Heiko Aschendorf hat noch ausgeglichen. Genau.
Ja, genau. Der hat nachher noch ausgeglichen und du hast sozusagen den Elfmeter verschuldet dann. Aber du hast ihn gut gehalten, sah gut aus.
Nein, ja, gut.
Aber das Thema Fair Play, ne? Also Fair Play.
Ja.
Das Financial Fair Play heißt das in der Sprache der, ich glaube, der UEFA, also europäischer Fußball. Und da geht es ja darum, dass du vereinfacht ausgedrückt nicht mehr Geld ausgibst, als du einnimmst. Jetzt kann man natürlich sagen, ich finde irgendeinen Scheich oder einen russischen Milliardär, der sagt, ich gebe euch für Sponsoring 3,5 Milliarden oder so. So wird es ja auch oft umgangen. Ne? Aber da muss man dann eben sehen, darf sowas als Kredit gekennzeichnet werden. Aus meiner Sicht darf es das eben nicht, sondern es muss dann tatsächlich dem Verein zur Verfügung gestellt werden. Also damit könnte man eine Menge machen. Und ich will jetzt doch mal eine kleine Lanze für den FC Bayern brechen, die zwar Dreck machen, also aus Mist, das ist Mist mit Katar, keine Frage. Aber sie sind, was das angeht, sind sie seriös, sie wirtschaften seriös. Wenn du dir dann mal zum Beispiel Barcelona anguckst, die immer so toll und super. Ne, also ein Messi hat in den letzten 4 Jahren angeblich 555 Millionen Euro bekommen. Für die letzten 4 Jahre. Wo du denkst, okay, mag ja sein, dass er das wert ist, wenn es jemand gibt, der das bezahlt. Nur das sind ja offenbar aus Schulden. Das ist ja, ne, das hat ja mit Financial Fairplay nichts mehr zu tun. Und auch was Real Madrid da teilweise macht. Ne, und auch die englischen Vereine. Ne? Also da ist die Bundesliga noch im Vergleich sauber, finde ich. Also
naja, im Vergleich, also diese Preise für die Spieler, da wo ich ausgestiegen bin, ich weiß nicht, war das Neymar für 220 Millionen oder so, nicht. Also das sind das sind ja irre Transfersummen, aber auch das, was ein Spieler verdient, also ich sag mal, gibt es, oder ich stelle mal die Frage in den Raum, vielleicht kann die ja auch einer unserer Hörer beantworten, gibt es in der Bundesliga eigentlich einen Spieler, als in der Startelf ist, der kein Millionär ist? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder?
Na, ich glaube, es gibt schon immer so Jugendspielverträge oder die dann aus der zweiten Mannschaft, die kriegen dann tatsächlich vielleicht nur 8.000 Euro im Monat oder so. Ne? Also das gibt es schon. Also das da, das ist dann, finde ich, immer sehr, sehr skurril, wenn irgendjemand, bei Bayern wird es vielleicht nicht so sein, ich kenne jetzt die Gehalt, aber es kann bei Dortmund durchaus mal sein, dass dann ein Spieler sozusagen aus der Jugend mal mitspielt und vielleicht oder in der zweiten Mannschaft beschäftigt ist und dann ist da der eine, der, keine Ahnung, 10 Millionen im Jahr kriegt und der andere vergleichsweise magere 70.000 im Jahr. Ne? Das kannst du schon mal haben. Ne? Das ist, aber da muss man dann auch immer wieder sehen.
Aber wie siehst du das?
Die haben dann manchmal auch noch leistungsbezogene Verträge, dann gibt es das noch dazu. Also ich finde auch so 10 Millionen für einen Bundesligaspieler, wenn der so eine, ich denke schon, dass viele das auch wert sind. Man kann das natürlich immer nicht, das ist so eine Lebensleistung oder mehr als eine Lebensleistung von jedem normalen Menschen und das ist auch nicht einzusehen.
Angebot und Nachfrage,
so.
Ne?
Sehe ich das schon so in der Relation, das kann okay sein. Aber trotzdem müssen wir da wieder gesünder werden. Und da bin ich hier ganz froh in Schleswig-Holstein. Da haben wir also hier den VfB Lübeck natürlich bei mir um die Ecke. Die haben auch manchmal Schwierigkeiten. Aber das ist ein Verein, ja, da merkst du halt, das ist eine gesunde Struktur, eine gesunde Finanzstruktur, was die jetzt versuchen.
Ja,
ne? Und ein leuchtendes Beispiel, als Lübecker muss ich da sehr vorsichtig sein. Ich sage es trotzdem, Holstein Kiel, zweite Bundesliga, jetzt sogar im Viertelfinale DFB-Pokal und machen das unfassbar sympathisch.
Ne? Also FC Bayern ist geschlagen.
Ja, weiß jetzt, das ist jetzt nicht so wichtig. Nein. Nein, aber das ist schon eine relativ coole Mannschaft. Die haben da einen Finn Bartels, der ist auch noch Schleswig-Holsteiner, hat mal bei Bremen gespielt.
Ganz kurz nochmal, dass du sagst, das ist Schleswig-Holsteiner. Ich wollte deinen Gedankenfluss jetzt doch unterbrechen, aber du sagst Schleswig-Holsteiner, dass letztendlich sind ja viele Bundesliga-Profimannschaften nur noch ein in Anführungszeichen zusammengecasteter Haufen von guten Spielern, wo keiner mehr eigentlich Bezug zu dem jeweiligen Verein hat. Das würde mich wirklich nochmal interessieren, habe ich dich auch noch nie gefragt, wie du das siehst. Ob das jetzt einfach so, sagt man, es ist, hat ja mit Lokalkolorit nichts mehr zu tun.
Nee, ich würde es auch nicht vorschreiben, aber es ist natürlich immer toll, wenn sowas funktioniert. Also in der Bundesliga fällt mir jetzt wieder der FC Bayern ein, aber das ist zum Beispiel ein Thomas Müller.
Genau.
Das ist früher war es Philipp Lahm noch. Ist das natürlich oft sehr eng. Ne? Ich weiß nicht, Freiburg, die haben ja ganz viele Freunde auch aus dem Ausland da. Das ist ja auch okay. Also ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man das ein bisschen mischt. Und ist natürlich immer toll, wenn man auch Jugendspieler aus der Region, und das ist ja auch eine Auflage beim DFB, dass du als Profimannschaft auch immer letztendlich so etwas für die Jugendausbildung, so einen Campus brauchst. Ne? Also dass du da auch hat man auch Berti Vogts, der von vielen völlig zu Unrecht, wie ich finde, vergessen ist. Der hat da viel installiert damals. Ne? Also zu sagen, wir müssen da mehr für die Jugend machen. Und da sind wir mit diesen Leuten, die dann ausgebildet worden sind, sind wir nachher Weltmeister geworden. Ne? Also die da in der Jugend, ne, die dann irgendwann in den 90ern geboren sind. Ne? Oder Mitte der 80er, wie auch immer. Also das sind dann die Leute, die unter diesem Jugendkonzept vielleicht, und das brauchen wir wieder. Also ganz ehrlich, die Nationalmannschaft, es will doch keiner mehr sehen. Ne? Also ich bin so satt, was das angeht. Ich habe noch, also Jupp Derwall war der letzte Bundestrainer, den ich so lahm fand wie den jetzigen. Also, und das ist lange her.
Ja, vor allen Dingen, ja, also da könnte man über Jogi Löw, der hat, wenn der nach der WM abgetreten wäre, wäre der, das ist ja das Gottschalk-Syndrom, nach Wetten, das, aber gut, das ja, ist alles. Wir kommen vom Hölkchen auf Stöckchen. Ja. Wir werden den Fußball heute nicht neu erfinden. Nee, der Ball ist rund, ein Spiel hat 90 Minuten.
Aber ich wäre fast auch mal Nationalspieler geworden. Ja. Ne? Also, das weißt du ja, ne? Ich habe das,
das wollen wir jetzt noch hören. Ja, erzähl bitte nochmal.
Ja, also, ich selber habe mir den Namen ja Bomber von Emmelsbüll gegeben. Also so. und ich weiß noch genau, wir haben ja vorhin, du hast ja diese Anekdote erzählt mit der WM 82. Ich erinnere mich auch noch gut an die WM 86. Und da waren wir in Horsbüll. Ich habe das geguckt. Wir haben am Ende knapp verloren. Es gab in der, ich glaube, letzten Minute noch ein Gegentor. Argentinien hat gewonnen. Da bin ich mit meinem Hund an den Deich gegangen und war traurig und habe dort den heiligen Schwur am Deich geleistet, dass ich dafür sorgen, also dass ich Nationalspieler werde bis 1990 und dass wir Weltmeister werden. Es hat nicht geklappt mit der Nationalmannschaft, aber wir sind Weltmeister geworden.
Aber also Weltmeister geworden. Also ein Teil 50% erfüllt.
50% erfüllt.
In dieser deiner Spielerkarriere damals erfüllt sozusagen. Ja,
in dieser Nacht von Horst. Ja. Der Bomber von Emmelsbüll ging einsam am Deich.
So. Ja. So.
Schönes Schlussbild.
Oh, ein schönes Schlussbild. Damit wollen wir Sie, weil ich ja auch wie auch immer geartete Träume entlassen, unsere lieben Hörer. Ich bedanke mich recht herzlich. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Andreas, nimm die Stöckchen
in die Hand. Ich nehme die Stöcke in die Hand und Trommelwirbel.
Halt, Andreas, jetzt muss ich mir selbst die Knüppel noch mal aus der Hand nehmen. Ganz kleiner Nachtrag oder drei kleine Geschichten. VfB Lübeck habt ihr selbst gemerkt. Dann zu dem Tweet, den ich da Oliver Wurm in die Timeline gespült habe, das stimmt nicht ganz. Also dieser Tweet zum Thema Katar und 6500 Gründe für einen Boykott, der kommt tatsächlich von dem geschätzten Frank Buschmann. Entschuldigung dafür, aber ich denke, so ist wahrscheinlich ziemlich deckungsgleich eure Meinung zu diesem Thema. Und zur FIFA, da habe ich ja gesagt, es ist ein korrupter Sauhaufen, das muss man natürlich ein bisschen differenziert betrachten. Nicht die ganze FIFA ist das, das ist klar, aber so an eurem Image könnt ihr schon arbeiten. Also nennen wir es mal eine satirische Überspitzung. War das so richtig, Herr Anwalt? Geht das so? Okay, dann nehme ich jetzt wieder die Knüppel in die Hand.